Deutschlandfunk Interview.
Der Chef, die Führungsfigur der Hamas, Yahya Sinwar, ist tot, getötet durch einen israelischen Angriff auf ein Haus im Gazastreifen, getötet wohl am Mittwoch, gestern bekannt gegeben. Es gab danach Jubelszenen in Israel und bei Angehörigen der in der Hand der Hamas weiterhin befindlichen Geiseln eine neue Hoffnung, dass nun neue Verhandlungen über eine Freilassung der Geiseln vielleicht möglich sind. Hören wir Benjamin Netanyahu, den israelischen Ministerpräsidenten, der sich gestern Abend an Menschen im Gazastreifen wandte.
Sinwar hat euer Leben ruiniert. Er sagte euch, er sei ein Löwe, aber in Wirklichkeit versteckte er sich in einer dunklen Höhle und er wurde getötet, als er in Panik vor unseren Soldaten floh. Seine Eliminierung ist ein wichtiger Meilenstein im Niedergang der Schreckensherrschaft der Hamas. Klar ist, die Hamas wird Gaza nicht mehr regieren.
Benjamin Netanyahu gestern. Jetzt ist am Telefon Roderich Kiesewetter von der CDU, Abgeordneter im Deutschen Bundestag, Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste, Wahlkreis Ahlen-Heidenheim. Herr Kiesewetter, guten Morgen.
Grüße Sie, Herr Gries.
Israel hat nun also ein selbstdefiniertes Kriegsziel erreicht. Sehen Sie die Zeit gekommen für einen Waffenstillstand?
Das muss Israel entscheiden, aber vor allen Dingen liegt es an Hisbollah und Hamas. Beide Organisationen haben das Existenzrecht Israels infrage gestellt. Dahinter steht der Iran. Und hier ist es nun wirklich an der Zeit, dass der Iran seinen beiden Terrororganisationen den Auftrag gibt, aufzuhören, den Krieg gegen Israel zu führen.
Gleichzeitig hören wir von Benjamin Netanyahu, dass er sagt, dieser Krieg wird fortgeführt. Und Netanyahu hat in der Vergangenheit Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln, manche sagen, scheitern lassen. Liegt es also auch an Netanyahu?
Ich sehe das zunächst einmal als einen großen Erfolg des israelischen Militärs an, dass die Drahtzieher vom 7. Oktober jetzt ausgeschaltet wurden. Aber Israel hat eben mehrere Ziele, die schwer miteinander vereinbart waren, verfolgt. Die Geiselbefreiung, die Zerstörung der Terrorstrukturen, damit aber auch die Führung der Hisbollah und der Hamas zu bekämpfen. Und Israel ist parallel ja weiter unter Beschuss. Es hat ja, obwohl Israel auch auf die Verhandlungskarte Befreiung der Geiseln gesetzt hat, bereits vom 8. Oktober an Raketenbeschuss über 10.000 Raketen aus dem Libanon gegeben. Und die Terrorstrukturen sind ja immer noch nicht ganz weg. Es geht also Israel in erster Linie darum, die verloren gegangene Abschreckung wiederherzustellen und parallel die Geiseln zu befreien. Es wird sich erst im Nachhinein erweisen, ob das richtig war. Aber in jedem Fall hat Israel als Angegriffener das Recht auf Verteidigung gehabt.
Herr Kiesewetter, wir haben vereinbart, über zwei außenpolitische Themen zu sprechen. Verlassen wir jetzt den Nahen Osten und gehen sozusagen gedanklich nach Brüssel, in die Europäische Union und auch in die Ukraine. Brüssel war gestern der Schauplatz, an dem sich die NATO-Verteidigungsminister versammelt haben. Sie haben einen Gast empfangen dort, den ukrainischen Präsidenten, auch nicht zum ersten Mal, Volodymyr Zelensky. Hören wir kurz Klaus Remme, unseren Korrespondenten aus Brüssel, mit seinen Beobachtungen von diesem Zusammentreffen. Und gleich sprechen wir dann miteinander weiter.
Im Zweifel nach vorn, dachte sich wohl der ukrainische Präsident. Man kämpfe mit Waffen aus den USA, aus Großbritannien, Deutschland und Frankreich, aus Polen und Schweden. Eigentlich sei man ja schon NATO-Mitglied, so Volodymyr Zelensky am Abend im NATO-Hauptquartier. Da hatte er seinen Auftritt beim EU-Gipfel schon hinter sich. An beiden Orten wurde ihm anhaltende Unterstützung versichert. Eine Einladung zum NATO-Beitritt gehört aber nicht dazu. Auch deshalb sieht volle Unterstützung für Zelenskys sogenannten Siegesplan anders aus. Der Bundeskanzler wollte sich den Namen Siegesplan am späten Abend in Brüssel auch nicht zu eigen machen und sprach von einem Friedensplan. Gefragt nach einer Einladung zum NATO-Beitritt, sagte Scholz, es sei wenig sinnvoll, einzelne Punkte des Plans öffentlich zu diskutieren. Zelensky hat darüber mit Olaf Scholz gesprochen.
He never said no and never said yes.
Der Kanzler habe weder Ja noch Nein gesagt, so Zelensky, der beim EU-Gipfel an den ukrainischen Verzicht auf Atomwaffen im Gegenzug für Sicherheitsgarantien verwies, die sich als wertlos erwiesen haben. Wie zufällig kam der Präsident auf ein Gespräch mit Donald Trump zu sprechen. Er habe mit Trump über die beiden möglichen Schutzoptionen gesprochen, Atomwaffen oder Bündnisbeitritt. Nach konkreten Plänen gefragt, ruderte Zelensky dann wenig später schnell zurück.
We don't do nuclear weapon. Please, don't move these messages.
Wir planen keine Atomwaffen. Bitte keine Meldungen dieser Art, so der Gast aus Kiew. Zu einem anderen Punkt im Plan Selenskys wird Olaf Scholz regelmäßig dann doch deutlicher, auch öffentlich. Es geht um den Wunsch der Ukraine nach weitreichenden Waffen, um militärische Ziele im russischen Hinterland bekämpfen zu können. Wir brauchen seine Langstreckenwaffen, so der ukrainische Präsident über Scholz. Er respektiere die Meinung des Kanzlers, aber dann könne dieser auch keine Empfehlungen für oder gegen den Einsatz geben.
We need his long-distance weapon. I respect his opinion, but he can't recommend us to attack or not attack, because he never provided.
Der Kanzler entgegnete am späten Abend nach Ende des Gipfels.
Ich habe klare Aussagen gemacht zu Taurus, zu denen es nichts zu ändern gibt. Das halte ich nicht für eine richtige Lieferung. Und dabei bleibt es auch.
Und als Olaf Scholz dann auf die Forderung von Friedrich Merz angesprochen wurde, rote Linien zu ziehen und gegebenenfalls Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern, wurde es in Brüssel plötzlich höchst innenpolitisch.
Er hat monatelang geschwiegen, als die Landtagswahlen waren in Sachsen, in Thüringen und Brandenburg. Und dann plötzlich, jetzt wo die Wahlen zu Ende sind, äußert er sich in der ganz umgekehrten Richtung. Da fragt sich der Bürger und die Bürgerin doch, was man davon halten soll. Ich übrigens auch. Ich bin sehr irritiert. Mit klarer Haltung, Konsistenz, jedenfalls hat das wenig zu tun. Und das ist noch das Wenigste, was man dazu sagen kann.
Wenig später machte sich der Bundeskanzler auf den Weg zurück nach Berlin, dorthin, wo diese Differenzen zu Hause sind.
Klaus Remme aus Brüssel, und am Telefon ist immer noch Roderich Kiesewetter, Außenpolitiker der CDU. Herr Kiesewetter, Siegesplan oder Friedensplan? Ist das Wortklauberei?
Es ist bitter, dass der Bundeskanzler nicht erwähnt, dass schon seit 2 Jahren ein Friedensplan von Selenskyj existiert und dieser Siegesplan eine Ergänzung dieses Friedensplans ist. Es ist schade, weil es für unsere Öffentlichkeit gut gewesen wäre, denn dieser Friedensplan umfasst 10 Punkte, die gerade für Deutsche sehr wichtig sind. Thema Umweltschäden, Kernkraft, Nahrungsmittelsicherheit, Energieversorgung. Aber es geht auch um die territoriale Integrität. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich auf diesen Friedensplan nie eingelassen und zieht jetzt den Siegesplan, der erforderlich ist, um diesen Friedensplan zu ermöglichen, gar nicht in Erwägung. Das ist eine sehr bittere Erkenntnis, die auch in der Ukraine sehr wahrgenommen wird. Es geht doch darum, Russland an den Verhandlungstisch zu zwingen, denn der Siegesplan von Putin sieht vor, keine Verhandlungen, Kindesentführung, Zerstörung ziviler Infrastruktur, völlige Unterwerfung oder Vernichtung der Ukraine. Und das müssen wir doch verhindern.
Die Vorschläge, die Präsident Selenskyj unterbreitet hat, ja nicht erst gestern bei den NATO-Verteidigungsministern, sondern ja auch vorher schon, unter anderem sehr umfassend im eigenen Parlament, in der Rada, in Kiew. Kiew enthalten eine ganze Reihe von Vorschlägen, haben wir gerade auch gehört von Klaus Remme. Nichts davon kam in Brüssel bei den westlichen Freunden und Verbündeten an. Warum hat Selenskyj so schlecht formuliert?
Ich weiß nicht, ob er schlecht formuliert hat. Wir haben, glaube ich, nicht begriffen, worum es geht. Ich möchte an die Münchner Sicherheitskonferenz erinnern. Da hat Selenskyj gesagt, fragt doch nicht die Ukraine, wann der Krieg endet, sondern fragt euch selbst, warum Putin ihn immer noch fortsetzen kann. Und wir begreifen, glaube ich, zu wenig, dass dies kein Krieg Russlands gegen die Ukraine ist, sondern eine sehr abgestimmte Allianz. Ich möchte fast sagen, eine funktionierende Koalition, um das in den Raum zu werfen, wenn der Kanzler schon Merz angreift. Eine funktionierende Koalition aus China, Russland, Iran und Nordkorea. Jetzt sind nordkoreanische Soldaten, 10.000, zur Ausbildung und dann zum Kriegseinsatz in Russland.
Das ist eine ukrainische Behauptung tatsächlich, wird, für die wir noch
ja,
keine
wir
Belege haben.
Ne? Wir haben in der öffentlichen Anhörung der Nachrichtendienste dies am Montag sehr klar angesprochen. Das ist also auch eine abgesicherte Erkenntnis, die unsere Dienste öffentlich gemacht haben. Ich halte dies für absolut wichtig. Außerdem unterstützen die Balten den Siegesplan und die skandinavischen Staaten. Die haben aber bei weitem nicht die Wirtschaftskraft wie Deutschland. Und Deutschland bleibt mit seiner, ja, sagen wir, als drittstärkste Wirtschaftskraft der Welt hier sehr verhalten. Und hier ist es eben auch bedauernswert, dass gesagt wird, wir sind die zweitstärksten Unterstützer, sollen doch erstmal die anderen. 70% unserer Hilfe bleiben im Inland, weil 70% der Hilfe, die wir anrechnen für die Ukraine, eben Unterstützung der Flüchtlinge in Deutschland ist. Also hier muss Deutschland sich entscheiden. Es gibt hier kein entschiedenes sowohl als auch. Wir haben die Wahl, ob die Ukraine Teil der europäischen Friedensordnung wird oder ob Russland die europäische Friedensordnung zerstört. Vor dem Punkt stehen wir.
Selenskyj hat ja gestern ja, wie soll man sagen, etwas diffus in den Raum gestellt. Möglicherweise bleibe der Ukraine nur die Möglichkeit, sich atomar zu bewaffnen, und hat dann darum gebeten, dann doch keine Nachricht daraus zu machen und nicht so viel darüber zu sprechen. Würde ich jetzt aber trotzdem gerne mit Ihnen tun. Wie sinnvoll ist das, über eigene atomare Bewaffnung zu sprechen?
Nun, die Ukraine war ja eine Nuklearmacht und hat auf Druck von Deutschland und den USA.
Als Erbe der Sowjetunion, ja.
Als Erbe der Sowjetunion, aber sie hatte auch Verfügungsgewalt. Und sie hat dann auf Druck von Deutschland und den USA 1994 darauf verzichtet. Natürlich auch aus Kostengründen, völlig klar. Und sie hat dafür Sicherheitsgarantien bekommen. Das war das Budapester Memorandum, das jetzt zwei Ministerpräsidenten und ein Landesvorsitzender ins Gespräch gebracht haben. Das war das Papier nicht wert. Genau das Budapester Memorandum, das als quasi Sicherheitsgarantien gab für die nukleare Abrüstung, war das quasi das Zeichen verfehlter Diplomatie. Und jetzt gibt es natürlich für die Ukraine den Weg in die NATO. Warum ist die NATO so attraktiv, auch für Schweden und Finnland, die Jahrzehnte und jahrhundertelange Neutralität aufgegeben haben? Das ist die nukleare Sicherheitsgarantie. Und es hat schon tief blicken lassen in die Verzweiflung der Ukraine, wenn er sagt, die NATO-Mitgliedschaft ist das, was wir brauchen, die gebt ihr uns nicht. Da müssen wir mal drüber nachdenken, warum wir überhaupt in das Dilemma gerutscht sind. Und die Ukraine ist in das Dilemma gerutscht, weil sie sich auf internationale Verhandlungen und Diplomatie eingelassen haben, nuklearen Schutz aufgegeben haben, aber nichts Vergleichbares dafür bekommen haben.
Die Idee und das Konzept der Proliferation oder der Nicht-Proliferation, der Nichtverbreitung von Atomwaffen in der Welt beruht darauf, dass jede Atommacht mehr auf diesem Globus eine schlechte Nachricht ist.
Nun, deswegen ist ja die NATO ein so sinnvolles Bündnis, weil sie nukleare Proliferation verhindert. Die Ukraine will ja deshalb in die NATO. Sie braucht auch dann Sicherheitsgarantien. Und diejenigen, die der Ukraine die Einladung, es geht ja nicht um die Mitgliedschaft, die Einladung in die NATO verweigern, sind sich wohl nicht bewusst, dass, wenn es belastbare Sicherheitsgarantien gibt, sie zehntausende Soldaten auf ukrainischem Boden stellen müssen, weil sonst, die Bundesregierung will ja nicht, dass die Ukraine gewinnt, aber wenn sie ein Minsk III will, Gebietsabtretung, Einfrieren des Konflikts, dann muss die Bundesregierung auch bereit sein, mit dieser überhaupt nicht einsatzbereiten, geschweige denn kriegstüchtigen Bundeswehr mitzuhelfen, dass tausende, vermutlich zehntausende Soldaten aus Europa den Frieden absichern. Und da die USA ziemlich sicher Trump wählen werden, ist das die Stunde der Europäer. Also insofern sind wir aufgefordert, dass Russland nicht unsere Friedensordnung zerstört, sondern dass die Europäische Union und die europäischen NATO-Staaten alles tun, dass die Ukraine die Chance hat, dass der Weg in die NATO nicht versperrt wird. Denn gerade wenn das passiert, sorgt das für nukleares Wettrüsten, weil andere Länder, die ähnlich unter Druck stehen wie die Ukraine, dann nuklear gehen können. Stichwort Saudi-Arabien, Stichwort Türkei, wenn der Iran nuklear sich bewaffnet, ja, oder gar Taiwan, wenn die Ukraine fällt, da gibt es auch Überlegungen. Deswegen ist eine Einbeziehung der Ukraine in die NATO und Sicherheitsgarantien, die glaubwürdig sind, der beste Weg gegen nukleare Proliferation.
Ihr Parteichef Friedrich Merz hat im Bundestag in dieser Woche gesagt, wenn Putin nicht innerhalb von 24 Stunden aufhöre, die Zivilbevölkerung in der Ukraine zu bombardieren, dann müssen aus der Bundesrepublik Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper geliefert werden. Würde Selenskyj CDU wählen?
Es geht um was ganz anderes. Friedrich Merz hat sehr deutlich gemacht, dass wir doch unsere Lieferungen konditionieren können. Und es wäre ein ganz starkes Zeichen gewesen, wenn der Bundeskanzler schon vor Monaten gesagt hätte, Putin, ich mache jetzt Folgendes. Wir bilden ukrainische Soldaten an Taurus aus. Und wenn Putin weiterhin Krankenhäuser zerstört, Kinder entführt, Vergewaltigungen durchführt, dann werden wir Taurus auch liefern. Und deshalb ist der entscheidende Punkt, die Ukraine steht vor einer Massenflucht, weil die Energieinfrastruktur zerstört ist. Wenn hier jetzt gesagt wird, wir bilden jetzt ukrainische Soldaten an Taurus aus, in wenigen Monaten werden die verfügbar, damit Russland sieht, er kann nicht mit uns spielen. Wir haben ja eine sehr hybride Informationsbeeinflussung bei uns. Wir haben Drohnenüberflüge bei uns. Wir haben gezielte Tötungen ukrainischer Soldaten auf deutschem Boden. Das ist alles am Montag öffentlich gemacht worden. Wir müssen doch Russland abschrecken, damit Russland erkennt, dass unser Zögern für Russland eine risikolose Eskalation, dass diese Phase vorbei ist.
Roderich Kiesewetter, CDU-Außen- und Sicherheitspolitiker. Danke für das ausführliche Gespräch heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk.
Vielen Dank auch, dass Sie das so ausführlich gemacht haben. Wiederhören, Herr Gries.